Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Statt den Friseursalon seiner Eltern auf der Schwäbischen Alb zu übernehmen, stattdessen ist Philipp Haug, selbst auch Friseur, vor bald 15 Jahren nach London ausgewandert. Dort hat er sich hochgearbeitet, 2018 ausgezeichnet als Londons Hairdresser of the Year. Heute geht Philipp Haug etwas später in seinen Salon, denn wir haben einen Termin für ihn gebucht im ARD-Studio London. Guten Morgen, Herr Haug.
Guten Morgen.
Hairdresser ist ein schönes Wort, finde ich. Sich die Haare kleiden lassen. Passt das zu Ihrem Verständnis von dem Beruf?
Auf jeden Fall. Das Schöne an so vielen englischen Wörtern ist ja, dass es sich immer nach mehr anhört noch. Aber ja, ich finde das Wort gut und ich bin mit absoluter Leidenschaft Hairdresser oder Friseur.
Sind Haare, habe ich mich gefragt, eigentlich eher ein Körperteil oder ein Accessoire?
Ein Accessoire.
Tatsächlich, aber es wächst doch aus mir heraus.
Ja, aber ich sehe es mehr als Fashion-Accessoire.
Also Sie sind dann der Ankleider, allerdings lässt sich der Haarschnitt ja nicht einfach wieder ausziehen oder umtauschen wie ein Pullover. Also wie erfassen Sie in relativ kurzer Zeit, welche Frisur zu einer Person passt oder eben auch nicht passt? Worauf kommt es dabei an?
Man braucht dann natürlich so ein bisschen, um dass man weiß, was einem steht oder was einem nicht steht, braucht man Erfahrung, ganz klar. Ich kann mich erinnern, anfangs meiner Karriere habe ich immer gedacht, oh, was steht jemandem nicht. Aber das entwickelt man natürlich so ein bisschen. Und man bekommt ein Gefühl für die Leute. Also man trifft die Leute ja in Person. Das heißt, man sieht ihren Style, man unterhält sich, man findet so ein bisschen was raus über die Person. Und dann mit bisschen Erfahrung geht es eigentlich dann ganz einfach, dass man schnell rausfinden kann, was gut für jemanden wäre.
Also auch Menschenkenntnis, ein bisschen Psychologie.
Ja, auf jeden Fall. Absolut, ja. Ich glaube, als Friseur ist man auch so ein bisschen Psychologe.
Also weil, ist ja so das Klischee. Also Therapeut ist ja eigentlich eher so das Klischee, ja, weil er so lange zuhört.
Und es stimmt auch. Also als Friseur ist man oft jemand, der nah dran ist, aber trotzdem nicht zum Familien- oder Freundeskreis gehört. Darum ist man ja auch beim Friseur vielleicht so ein bisschen offener.
Der Londoner Friseur und Hairdresser Philipp Haug. Er hat viele Jahre für ein großes britisches Friseurunternehmen gearbeitet, als Friseur, auch als Ausbilder. Doch vor kurzem hat er sich selbstständig gemacht und jetzt betreibt er gemeinsam mit seiner Frau einen eigenen Salon, 2 Minuten von der Londoner Oxford Street entfernt. Warum, Herr Haug, gilt London eigentlich als die Stadt der Haare? Warum ist diese Stadt für Friseure so eine Art Mekka?
Warum die Geschichte so ist, das weiß ich selber so nicht genau, aber ich kann mich erinnern, ich bin selber Friseurkind, das heißt Friseur in dritter Generation, und ich kann mich erinnern, dass meine Eltern schon, als ich ganz kleines Kind war, Mitte der 80er Jahre, viel nach London für Seminare gefahren sind.
Von der Schwäbischen Alb.
Von der Schwäbischen Alb und haben sich dort schon in London Inspirationen geholt. Damals war London schon die Stadt, wo man denn die neuesten Trends bekommen hat. Ob man die natürlich immer so 1:1 angewandelt hat auf der Schwäbischen Alb, weiß ich nicht. Aber ich denke, einfach so als Inspiration, das war denke ich, schon immer so.
Bei uns hier in Berlin gibt es je nach Stadtteil eigentlich sehr unterschiedliche Friseurgeschäfte. Also mal dominieren Läden, die einen Schnitt für 10 Euro anbieten und mal häufen sich die Barbershops für Hipster oder auch ganz hochpreisige Salons, die fast wie so ein Spa daherkommen. Wie ist das in London?
Also in London ist es auch so eine sehr, sehr gute Mischung. Was London extremer ist die Masse an hochpreisigen Friseuren. Aha. Also hier haben die Leute, was ganz toll ist, also vor allen Dingen in London, ich würde nicht sagen, das ist ein englisches Ding, sondern mehr so eine London-Sache, einfach eine hohe Wertschätzung für gute Qualitätsarbeit.
Mhm. Obwohl London insgesamt so teuer ist, gibt man dann auch noch viel Geld für einen Friseur aus.
Ja, ich glaube, die Londoner, die einfach die Dinge, auf die sie Wert legen, das Äußere, sich die Haare föhnen zu lassen, sich die Haare schneiden zu lassen, einen guten Haarschnitt zu haben, ist den Leuten sehr wichtig.
Ihr Salon liegt in Westminster, sehr zentral, in der Nähe der großen Einkaufsstraße Oxford Street. Wie haben Sie da überhaupt noch einen freien Laden gefunden?
Ich habe super lange gesucht. Mit der Pandemie hat sich das natürlich ein bisschen gezogen, aber ich habe schon über die letzten 5 Jahre so immer mal aktiver und inaktiver einen Laden gesucht. Und das ist gar nicht so einfach, weil natürlich auch hier, wie ich denke, in den meisten großen Städten sind die Vermieter immer interessiert an irgendwelchen großen Ketten, wo sie natürlich dann irgendwo ihr Geld auch garantierter bekommen. Von daher ist es als so Jungunternehmer ohne Trading History unglaublich schwer, was zu finden. Aber wir hatten eine ganz coole Geschichte mit dem. Also das Haus, wo unser Laden jetzt drin ist, das gehört einem älteren Griechen. Und als wir den Laden angeschaut haben, hat er uns den selber gezeigt. Und meine Frau war 9 Monate schwanger. Und er hat dann gesagt, in Griechenland sagt man, ein neues Baby bringt Glück. Und darum gebe ich euch den Laden.
Komme zu Ihrer eigentlichen Arbeit. Also manche Kundinnen, Kunden, ich glaube, ich habe gelesen, 80% Frauen, 20% Männer behandeln, wollte ich sagen, Sie, bearbeiten Sie, schneiden Sie die Haare. Manche, die nehmen ja gern so ein Foto mit zum Friseur und wünschen sich genau diesen Haarschnitt, haben aber unter Umständen gar nicht die Voraussetzungen dafür. Wie gehen Sie damit um, dass Sie einer Kundin nicht den Wunsch erfüllen können, von dem sie träumt?
Also zunächst mal, ich finde das Allerbeste ist, wenn jemand ein Bild mitbringt.
Ah ja.
Weil wenn jemand ein Bild mitbringt, dann reden wir auf einmal die gleiche Sprache. Dann weiß ich, was ein Kunde möchte und kann es ganz klar sehen. Oft ist ja so, wenn man jetzt das nur mit Sprache ohne Bilder, dann redet der Kunde von was, was der Friseur denkt, ist was ganz anderes. Ja, für den einen ist es eine Stufung, für den anderen eine Graduation, für den anderen ist es ein Bob. Und wenn man aber jetzt was Visuelles da hat, dann wissen wir ja, von was wir reden. Das heißt, ich finde das immer als super Ausgangspunkt. Also ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihm irgendwas gefällt, das Bild irgendwie screenshotten und dann mitnehmen, ist immer eine gute Basis.
Naja.
Ich denke, was das Wichtige ist für mich, ich bilde ja viel Friseure aus, ist es dann eben vom Friseur aus wichtig, ehrlich und realistisch zu sein. Das heißt, man nimmt das Bild und sagt, das können wir machen, die Länge wäre möglich, aber dadurch, dass sie ganz andere Haare haben, eine andere Struktur, eine andere Haarmasse, ja, müssen wir es ein bisschen verändern und dann mit einer Lösung kommen. Und ich habe eigentlich das Gefühl, das funktioniert sehr, sehr gut.
Haben Sie eigentlich trotzdem eine besondere eigene Handschrift? Worauf legen Sie besonderen Wert?
Auf jeden Fall. Was für mich das Allerwichtigste ist, ist das Beratungsgespräch. Ich nehme mir ganz bewusst, nicht nur bei Neukunden, sondern hauptsächlich auch bei meinen Stammkunden, viel Zeit fürs Beratungsgespräch. Das Allerwichtigste ist, dass man nicht hergeht, dem Kunden das Gefühl gibt, er kriegt das Gleiche, wie er immer kriegt. Das heißt, ich versuche wirklich immer, die Frisur neu zu besprechen und die Frisur vom Besuch davor nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten. War die Länge okay? War das Gewicht okay? War das Volumen okay? Hat es im Endeffekt alles so gepasst? War der Pony lang genug, kurz genug, weit genug? Und versuche im Endeffekt jeden Haarschnitt besser zu machen.
Immer weiterzuentwickeln, ja?
Weiterzuentwickeln, zu optimieren. Dann kommen natürlich gewisse Trends dazu. Dann kommt dazu, ob jemand in Urlaub geht. Dann kommt dazu, ob es Winter ist, ob Sommer ist, ob jemand einen Schal trägt. Die ganzen zeitlichen Aspekte natürlich auch. Manche Ziele sind vielleicht ja auch nicht immer gleich beim Friseur realistisch. Das heißt, man hat die Idee, die Haare wachsen zu lassen. Dann kann man die Haare ja nicht einfach nur wachsen lassen, sondern man braucht einen gewissen Haarschnitt, dass es vielleicht weicher ineinander wächst. Also ich finde es auch wichtig, dass man irgendwie so ein bisschen ja dem Kunden so in die Zukunft zeigt, was möglich ist.
In Deutschland hat der Friseurberuf so allgemein eher nicht so ein gutes Image, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wieso das so ist. Jede und jeder braucht ihn. Aber wie ist das Ansehen der Friseure in England? Also anscheinend, wenn Sie sagen, die Leute geben dafür Geld aus, höher.
Also ich glaube, dass es in England genau gleich ist wie in Deutschland.
Ah ja. Und wie ist das mit dem Nachwuchsmangel? Ist der auch ähnlich wie in Deutschland?
Ja, Katastrophe. Ist genau gleiche Katastrophe. Hier ist es noch extremer, dass teilweise ganze Schulsysteme gebaut sind, um die Kinder so lang wie möglich in der schulischen Ausbildung zu lassen und nicht in Trade-Berufe zu schicken. Ja, Lehrberufe zu schicken, ist ein großes Problem. Und dann denke ich halt einfach auch, ist so ein bisschen die gesamte gesellschaftliche Situation geht in die Richtung, dass man eher Influencer sein möchte, als dass man so einen Handwerksberuf lernt. Aber ich sehe das ganz anders, weil ich denke, dass wenn man einen Beruf lernt, vor allen Dingen sowas wie Friseur lernt, wo man Kamm und Schere und dann eine Fähigkeit hat, wo ich auch denke, Friseur ist immer noch was, was super zukunftssicher ist. Und vor allen Dingen, was das Tolle ist am Haare schneiden, mit meinem Kamm und meiner Schere kann ich überall Haare schneiden. Ich kann überall auf der Welt hinziehen, auswandern, kann machen, was ich will. Ich denke, das ist eigentlich viel, viel attraktiver, wie die meisten Leute denken.
Wir sind in London mit dem Friseur Philipp Haug verbunden. Friseursalons sind sein Zuhause. Er kennt es gar nicht anders, ist nämlich tatsächlich in einem Friseurgeschäft aufgewachsen. Schon seine Eltern und Großeltern waren Friseure. Wie haben Sie diese Kindheit, Herr Haug, zwischen Waschbecken, Trockenhauben und Spiegel in Erinnerung?
Toll. Ich habe ganz coole Erinnerungen an meine Kindheit. Meine Mama und mein Papa haben den ersten Salon aufgemacht in dem gleichen Jahr, wie ich auf die Welt gekommen bin. Und meine Mutter ist nach 2 Wochen nach meiner Geburt wieder zum Arbeiten gegangen. Ich denke, das ist so, wenn man selbstständig ist, vielleicht dann immer noch extrem gewesen, aber vielleicht ein bisschen mehr normal, wie wenn man irgendwo eben angestellt ist und hat längeren Mutterschutz.
Und die hat sie dann mitgenommen, oder wie?
Die hat mich mitgenommen, ich war dabei. Wir haben dortmals auch noch über dem Salon gewohnt. Das heißt, teilweise hatte ich Babyphone und wenn ich dann geschrien habe, hat mich jemand geholt und dann wurde ich gestillt und mir wurde die Windel gewechselt, teilweise auch von Lehrlingen. So war ich einfach Salonbaby. Ich denke, das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen. Also ich habe auch 2 kleine Kinder und der Größere, der 5-Jährige, der war am Samstag im Laden und dann hat er am Samstagmittag kurz den Laden zusammengeschrien. Da habe ich mir gedacht, ich weiß gar nicht, wie meine Eltern das gemacht haben. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe den allergrößten Respekt, wie jemand arbeiten kann, professionell und seine Kinder da dabei hat. Also ich habe im Nachhinein, muss ich schon sagen, die große Hochachtung vor meinen Eltern.
Heißt das dann auch, wenn die Eltern Friseure waren, Haare schneiden ging bei Ihnen als Kind ohne Tränen?
Nee, also mit den eigenen ist man ja dann immer noch ein bisschen ruppiger. Da gab es dann schon oft, gab es die Tränen beim Friseur auch, keine Echt? Frage.
Die Eltern haben sich irgendwann getrennt, haben sie uns im Vorgespräch erzählt. Aber gibt's den Laden noch?
Ja, mein Vater ist mittlerweile kein Friseur mehr. Aber meine Mutter, ihren Salon gibt's weiterhin. Es ist ein super Salon auf der Schwäbischen Alb. Wir haben jetzt auch, als wir den Laden hier in London aufgemacht, total viel Inspiration von meiner Mutter, ihrem Salon mitgenommen. Also natürlich macht man ja gewisse Dinge, macht man ganz anders, aber meiner Mutter, ihr Salon, wo jetzt mein Bruder auch so mitführt, die sind wirklich vor allen Dingen, wenn es zu Kundenbindung und Kundenservice kommt und natürlich auch, was sie fachlich machen, sind sie absolut erste Sahne.
Sie sind Philipp Haug, Jahrgang 1984 und Haare, die sind ja durchaus auch identitätsstiftend oder so ein Ausdruck der Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen, also Hippies, Punks, Hipster. Wie war das bei Ihnen? Waren die Haare auch mal ein Statement?
Ja, auf jeden Fall. Meine Haare waren immer Statement. Also zum einen bin ich rothaarig von Natur aus. Das heißt, hier in England oder in Großbritannien ist es vielleicht jetzt nicht, das sticht man hier nicht so raus. Aber ich hatte immer so das Gefühl, ich war das einzige rothaarige Kind auf der Schwäbischen Alb. Dadurch, dass ich ja aus dem Friseurgeschäft komme, hatte ich das Gefühl, wenn ich irgendwo war, wusste man das immer, weil ich immer rausgestochen bin. Das heißt, meine Haare waren schon immer irgendwie so ein bisschen anders. Aber dann hatte ich natürlich auch meine ganze Jugend, also so, ich kann mich erinnern, ich bin in die Lehre gegangen Anfang 2000 und dortmals kamen schon diese ganzen Mohiken-Geschichten, also so ein bisschen Fukuhila, Mohiken, waren dortmals schon, wo ich gearbeitet habe, super Trend. Und ich kann mich erinnern, ich bin dann auf die Schwäbische Alb hoch übers Wochenende, dann haben die Leute gesagt, was ist denn der für ein Punk? Und dann 2-3 Jahre später, als dann so das ganze Kommerzielle wurde, auch mit Beckham, und wenn dann auf einmal jemand, der so berühmt und auch so gut aussieht, sich sowas schneiden lässt, dann wird es natürlich kommerziell und dann hat es dann ein bisschen größere Massen angenommen.
Heute ist das Statement Ihr rötlicher Vollbart.
Ja.
Das Kopfhaar haben Sie früh verloren oder ist die Glatze geschoren?
Nee, das habe ich früh verloren, aber ich muss Ihnen auch sagen, ich habe die Haare schon so kurz gehabt, wo ich immer noch relativ viele Haare hatte. Ich habe sehr dicke Haare und viele Haare und hatte immer das Gefühl, dass ich schon 2 Wochen nach einem Haarschnitt einen ziemlich großen Kopf hatte und habe mir dann zum ersten Mal die Haare weggeschoren, als ich wahrscheinlich 18, 19 war. Und seitdem fühle ich mich so eigentlich am wohlsten. Aber Wie gesagt, ich verbringe so ein bisschen Zeit mit dem Bart. Das heißt, ich gucke, dass ich mir alle 2-3 Wochen den Bart schön anständig schneiden lasse. So ein bisschen in Form. Und ja, genau wie mit der Farbe ist es ja dann auch so ein bisschen Statement. Das passt schon.
Schneiden lassen, ist das einfacher beim Bart als selber machen?
Einfacher oder schwerer würde ich gar nicht sagen. Also selber machen kann man es auf gar keinen Fall. Also nicht so, wie ich das möchte. Oder vielleicht kann ich es auch einfach nur nicht bei mir selber. Ich lasse mir das von einem Barber schneiden, der jetzt auch bei uns angefangen hat zu arbeiten. Und der macht das toll. Und ist auch cool, sich ab und zu mal so ein bisschen verwöhnen zu lassen.
War denn von Anfang an klar, dass Sie beruflich in die Fußstapfen der Eltern und Großeltern treten würden?
Ich wusste eigentlich schon von 14, 15, dass ich Friseur werden möchte. Und ich denke, wenn man sich heute mit den meisten Erwachsenen unterhält, dann wissen die meisten so früh noch gar nicht, was sie wollen. Was bei mir immer so das Thema war, dadurch, dass ich Friseurkind war, dass meine Eltern Friseure waren, dass meine Großeltern Friseure waren, hat man natürlich zu mir schon immer, als ich 9 oder 10 war, möchtest du auch mal Friseur werden? Und in dem Alter wollte ich natürlich nicht Friseur werden und wollte Fußballprofi werden oder Tennisprofi werden oder keine Ahnung. Von daher habe ich immer das Gefühl, ich wollte nicht gleich Friseur werden, aber auf der anderen Seite, dann wusste ich schon relativ früh.
Ein junger schwäbischer Friseur macht sich auf nach London, nicht als Tourist, sondern um dort als Hairdresser zu arbeiten. Philipp Hau, konnten Sie so gut Englisch?
Nee, ich habe schlechtes Realschulenglisch gesprochen. Ich kann Ihnen eine witzige Geschichte erzählen. Das war irgendwann mal vor 5, 6 Jahren mit meinem alten Englischlehrer hier in London. Wir haben uns dann zum Essen getroffen und der hat nur gesagt, er findet es super, dass einer seiner Englischschüler jetzt in London lebt. Und vor allen Dingen, dass einer seiner schlechtesten Schüler das macht.
Aber wie haben Sie das denn geschafft?
Also ich muss dazu sagen, wir hatten, dadurch, dass ich für ein englisches Unternehmen gearbeitet habe in Stuttgart, waren viele Friseurbegriffe, wurden auf Englisch unterrichtet.
Also es war vielleicht zur Erklärung eine große Friseurkette, die erste britische, die so ein Franchising gegründet hat, inzwischen über 400 Filialen
400 Salons.
In aller Welt.
Ja, da habe ich in Stuttgart gearbeitet und da war dieses ganze Schulungsausbildungssystem war schon sehr englisch und wir hatten dann dort auch englische Kunden. Das heißt so, Friseurwörter konnte ich relativ viele auf Englisch und konnte mich auch so ein bisschen auf Englisch verständigen. Aber dieses Grund-Knowledge hatte ich überhaupt nicht. Also ich wusste, ich bin oft irgendwo zum Essen gegangen, habe mir so eine Karte angeguckt und habe gedacht, oh nein, ich habe überhaupt keine Ahnung, was irgendwas ist. Und habe dann gewartet, bis irgendjemand was bestellt hat und habe gesagt, ja, ich möchte gerne das Gleiche, wie der da drüben ist. Also ich bin hier alleine hergekommen. Ich habe mich da einfach reingebissen. Ich denke, was ganz cool ist, und meine Frau sagt es oft, der Philipp spricht gut Englisch oder spricht sehr natürlich Englisch, weil ich das auch natürlich gelernt habe. Also ich habe das ja gelernt, wie im Endeffekt als Friseur unterhält man sich zum einen mit den unterschiedlichsten Leuten in den unterschiedlichsten Interessen. Und ja, dann wenn man in so einer Stadt länger lebt und nur eine Wahl hat, dann geht es relativ schnell.
Ist Ihre Frau Engländerin?
Ja, die ist hier in London geboren. Ihre Eltern sind Iren. Aber ihre Eltern sind schon hier in London zur Universität. Das heißt, sie ist irische Wurzeln, würde glaube ich sagen, sie ist Englisch und auf jeden Fall Londonerin.
Das heißt, Englisch ist Familiensprache?
Englisch ist Familiensprache zwischen uns, aber ich spreche mit meinen Kindern nur Deutsch.
Kommen wir nochmal zurück auf diese Entscheidung. 2008 war das, als Sie sich entschieden haben, nach London zu gehen. Ausgerechnet 2008, das Jahr der Finanzkrise. London wurde als umsatzstärkstes Finanzzentrum der Welt ja hart getroffen. Sie waren Mitte 20. Hatten Sie da schon einen Arbeitsvertrag in der Tasche?
Nee, und zwar, das war ganz, ganz witzig. Ich hatte ein habe immer noch ein tolles Verhältnis mit meinem damaligen Chef. Ich habe dann die letzten 2 Jahre, als ich in Deutschland gearbeitet habe, die Filiale in Freiburg geleitet. Und hatte in Freiburg auch ein kleines, tolles Team aufgebaut. Und ich wollte eigentlich ja nur für ein Jahr oder 2 gehen. Das heißt, ich wollte sicher gehen, dass alles in Ordnung ist. Und ich habe dortmals Anfang, Mitte des Jahres meinem damaligen Chef gesagt, dass ich gerne nach London möchte für ein Jahr. Und im Endeffekt in dieser Zeit, wo ich ihm gesagt habe, ich möchte Ende des Jahres gehen, ist es alles losgegangen mit dieser Finanzkrise. Das ist erst Mitte, Ende des Jahres gegangen. Und ich hatte dann eigentlich schon eine Zusage von England, dass ich einen Job auf jeden Fall bekomme, auch vielleicht mit Potenzial zu unterrichten, gleich in unserer Akademie. Und dann eben, wie das mit der Finanzkrise losging, habe ich dann einen Anruf bekommen und habe eben erfahren, dass es den Job, den ich bekommen hätte, nicht mehr gibt, dass es ganz das Gegenteil ist, dass die Leute kündigen. Und ich hatte aber dann, ich weiß nicht, ob das Ego ist oder ich hatte einfach abgeschlossen mit der Situation. Und ich habe vor allen Dingen allen meinen Kunden schon erzählt, ich gehe nach London. Mhm. Ich hatte einfach dann das Gefühl, ich konnte nicht mehr zurückziehen. Ich hatte so ein bisschen Geld gespart. Mhm. Und habe dann gedacht, auch wenn ich keinen Job kriege, gehe ich nach London und schaue mir das an für 6 Monate und dann gehe ich halt wieder nach Hause. Aber ich war einfach ready für den Schritt. Und dann habe ich aber dann an Silvester einen Anruf bekommen, dass ich Anfang Februar in der Filiale in Wimbledon anfangen kann und dass sie mir einen Job hätten, der natürlich weit weg war von dem, was ich mir ursprünglich vorgestellt habe. Mhm. Aber ich hatte dann zumindest was. Und von dort an habe ich mich dann so langsam eben wieder hochgearbeitet. Und die Finanzkrise ist heftig, aber ich denke, auch wenn man sich reinhängt, wenn man gute Arbeit macht, dann kommen die Kunden zurück und dann läuft's auch.
Sie haben sich hochgearbeitet, haben dann in dieser Academy, so nennt sich das in London, also einer Schule, unterrichtet. Sie haben die auch geleitet. Ist die Ausbildung da ganz anders in London?
Nee, also oft ist es eigentlich überall in der Welt, gibt's dieses deutsche Vorbild von dualem System. Also da ist Deutschland ja schon vor Jahrzehnten der Vorreiter gewesen, dass man eben so mit Berufsschule und im Beruf, also in Praxis, wird hier angetrieben. Ich würde sagen, dass der ganz große Vorteil hier ist, große Unternehmen können ihre eigene Berufsschule haben. Und was auch hier ganz anders ist in England, die Friseurausbildung, die ist auf Haare fokussiert. Also hier macht man 10 verschiedene Föhnfrisuren, 5 verschiedene Haarschnitte, 4 verschiedene Farbetechniken. Also es geht um Haare. Wenn ich das mit meiner deutschen Ausbildung vergleiche, ich habe in meiner deutschen Ausbildung Bodypainting gemacht, Nageldesign gemacht, Make-up gemacht. Also in Deutschland ist eine Friseurausbildung eigentlich mehr so, dass man so einen guten Startschuss um auch auf einer Beauty-Farm arbeiten zu können. Mhm. Hier ist das separat, es geht nur um Haare. Und das finde ich eigentlich hier besser.
Sie haben einiges mitgemacht in diesen knapp 15 Jahren, die Sie jetzt da sind. Also eben haben wir gesprochen über die Finanzkrise, aber irgendwann kam der Brexit, es kam Corona. Alles hatte Auswirkungen auf Ihre Branche, auf Ihre Existenz.
Ja.
Wie hat sich Ihr Leben verändert, vor allem auch durch den Brexit?
Also emotional muss ich sagen, hat sich das mit dem Brexit, also nimmt man, glaube ich, und ich habe viele Freunde, die sind Europäer, also man fühlt sich ja dann so ein bisschen ja persönlich getroffen. Also wenn man dann so denkt, man lebt irgendwo, wo man Europäer ist, man macht seine Arbeit, man macht sein Ding, man zahlt seine Steuern und dann erfährt man von so vielen Leuten, dass sie eigentlich die Europäer hier nicht wollen, weil das Haupt-Brexit-Ding war hier, weniger Europäer, mehr Briten und so ein bisschen auch, oh, die Europäer nehmen uns die Jobs weg. Mhm. Von daher, das fand ich schon emotional so ein bisschen heftig. Aber ansonsten, dadurch, dass diese zwei riesigen Ereignisse, Brexit und Corona miteinander, ist natürlich, ich glaube, dass viele Leute, die hier für Brexit gewählt haben, natürlich jetzt gar nicht so richtig wissen, was die Auswirkung ist. Ist es wegen Corona? Ist es wegen Brexit? Ist es, weil wir zur EU gehören, weil wir nicht zur EU gehören? Das heißt, es ist so ein bisschen schwierig zu sagen. Im Allgemeinen bin ich, denke ich, vom Betroffenen ganz gut davon gekommen.
Wir haben es schon erwähnt, 2018 ist Philip Hawk in London als Hairdresser of the Year ausgezeichnet worden. Wer ein bisschen angeben will, sagt, das sei der Oscar der Friseurbranche. Auf jeden Fall ist es ein wichtiger Teil, ein wichtiger Titel, eine große Anerkennung. Und seine Frau und Geschäftspartnerin, die sich aufs Färben spezialisiert hat, ist auch ausgezeichnet worden im letzten Jahr als British Colorist of the Year. Herr Hawk, ich würde gern über diese Wettbewerbe reden. Also es gibt ja sogar eine Friseur-Weltmeisterschaft. Warum sind solche Wettbewerbe wichtig?
Also das Allerwichtigste daran ist, denke ich, für einen selber. Okay, dass man sich so, die größte Gefahr ist, glaube ich, dass wenn man in so einem kreativen Beruf arbeitet und dann trotzdem auch Dienstleister ist, dass man so in so dieses Tagesbusiness in einem langweilig wird. Dadurch denke ich, wenn man zum Beispiel bei irgendwelchen Fotoshoots oder bei irgendwelchen Wettbewerben mitmacht, dann bringt es so ein bisschen Motivation für einen selber und man inspiriert sich selber. Und das finde ich so das Allerwichtigste. Wie Sie schon gesagt haben, ich habe diesen Wettbewerb in Deutschland, in England, immer jedes Jahr war das für mich eine der wichtigen Dinge. Ich habe nie irgendwas gewonnen.
Also Sie haben da schon x-mal vorher dran teilgenommen?
X-mal vorher mitgemacht. Ich sage manchmal so als Spaß, Sie haben es mir irgendwann gegeben, weil Sie gedacht haben, der hat schon so oft mitgemacht, jetzt geben wir es ihm halt einfach mal. Aber Spaß zur Seite, das war für mich immer so, ich wollte das unbedingt, dieser Drive, das zu machen. Drum ist es cool. Ich muss aber ganz ehrlich dazu sagen, es gab Jahre, meiner Meinung nach, da hätte ich mit ein bisschen Glück, hätte ich es gewinnen können, hab's nicht gewonnen. In dem Jahr, wo ich es gewonnen habe, wenn ein anderer ein bisschen mehr Glück gehabt, also da waren 2, 3 andere Kollektionen, die hätten es genauso gut gewinnen können. Also es ist immer relativ.
Man frisiert da ja nicht, um sich das vorzustellen, jetzt live vor einer Jury, sondern sie reichen Fotos ein. Das heißt, für diesen Wettbewerb brauchen sie vor allem gute Fotografen, gute Stylisten, gute Models. Das ist ja enorm aufwendig und vermutlich auch enorm teuer.
Ja, das ist super teuer. Also ich denke, so ein Shooting, so eine Kollektion, um so eine Nummer zu sagen, kostet ungefähr 10.000 Pfund. Mhm. Ganz schön viel, viel Geld. Drum finde ich auch wichtig, wenn man so viel Geld investiert, darf dieses Geld nicht nur investiert sein für diesen Wettbewerb. Weil im Endeffekt so viel Geld zu investieren und dann nur für einen Wettbewerb, dann kann ganz einfach sein, dass halt die 10 Friseure, die entscheiden, wer gewinnt, andere Bilder besser finden und dann ist es im Endeffekt die 10.000 Pfund rausgeschmissenes Geld. Von daher war für mich immer wichtig, ich mache eine Kollektion. Ich mache eine Kollektion, die mich motiviert, die mich inspiriert. Mache eine Kollektion, die auch ich benutzen kann. Das heißt, mit der ich im Endeffekt Geld verdienen kann. Das ist eine Kollektion, wo ich auch Haarschneide-Seminare gebe. Mhm. Das heißt, meine Kollektionen jetzt sind dann die im Endeffekt, die haben immer auch so einen Education-Hintergrund. Das sind die Bilder, die ich als Vorlagen benutze bei Seminaren. Und natürlich gewisse Bilder von denen. Viele von den Bildern sind sehr progressiv. Aber es gibt dann auch 1, 2, 3 Bilder, die sind so ein bisschen kommerzieller, die ich dann als Schaufensterbilder für Werbung benutzen kann.
Naja. Nehmen wir mal eines dieser Fotos aus diesem Wettbewerb. Da hat das Model schwarze Haare. Die sind wie so eine glatt gezogene Kappe auf dem Kopf angebracht, also Stirn relativ frei, die Ohren bedeckt, wie eine eng anliegende Mütze. Mhm. Was zeigt diese Frisur?
Ja, es geht natürlich, und es ist oft so, wenn ich ab und zu beim Fußball gucken bin mit meinen Jungs und die sehen dann irgendwie oder sagen, oh, was du vorher auf Instagram gepostet hast, was war denn das? Die sind dann im Endeffekt so ein bisschen entsetzt und sagen, wer lässt sich denn sowas schneiden oder wer lässt sich denn sowas machen? Es ist so ähnlich wie bei Designern auch. Hm. Wenn sie irgendwo nach Paris oder nach Mailand fahren und sich eine Haute Couture-Show anschauen, dann gibt's auch wenige Kleidungsstücke, die dann irgendjemand wirklich trägt, sondern dann, wenn sie dann irgendwo bei ihnen ins KDW fahren oder hier ins Harrods fahren, gibt's Kleidungsstücke, die eigentlich nur so 5% Inspiration von diesen Haute Couture-Shows haben. Yeah. Und bei Haaren ist es ja ähnlich. Da geht's natürlich auch, und das ist so ein bisschen die Gefahr, finde ich, bei solchen Wettbewerben. Die Wettbewerbe sind super. Ich bin jemand, dem das total viel gebracht hat, hat mir einen guten Karriereschub gebracht. Aber man muss dann immer auch noch realistisch bleiben, dass im Endeffekt Wettbewerbe sind eins und das tägliche Friseursein ist was anderes. Und beides genauso wichtig.
Philipp Haug, ich vermute mal, dass bei Ihnen noch kein Haarschnitt richtig daneben gegangen ist, aber es kommt sicher mal vor, dass das Ergebnis nicht so aussieht, wie Sie sich das eigentlich vorgestellt haben. Was machen Sie dann?
Nächste Frage. leider gibt es auch Situationen, wo das natürlich nicht so rauskommt. Ich muss Gott sei Dank sagen, dass es oft mit gewisser Erfahrung ist es so, dass man da davon lernt. Das Klassische, wo es daneben gehen kann, ist, wenn Haare zu kurz sind. Wenn eine Kundin sagt, ist zu kurz, dann ist es blöd.
Das kenne ich.
Dann ist es, wo man relativ wenig machen kann. Da denke ich immer, mit ein bisschen Erfahrung merkt man das schon. Und da kann man auch so gewisse Tricks anwenden als Friseur, wo man sagt, wenn jemand sagt, oh, ich möchte so und so viel wegschneiden und man schon so das Gefühl hat, ah, das sie hängt mehr an ihren Haaren, wie sie eigentlich denkt, ja, dann würde ich immer so einen Mittelweg finden. Ich würde dann erstmal weniger wegschneiden. Ich bin jemand, der sowieso immer diesen Weg geht und sagt, lass uns es anschauen, wir können erstmal so ein bisschen in die Länge schneiden. Wenn dir das dann immer noch zu lang ist, können wir ein bisschen kürzer gehen. Was auch oft wichtig ist, worum ich denke, worum Kunden denken, dass es zu kurz ist, weil dann auf einmal das Auge nicht gewöhnt ist an das Neue. Das heißt, wenn man sich da auch, wie wir es vorher schon gesagt haben, so ein bisschen den Kunden mit einbezieht und sagt, guck mal, die Länge finde ich super, möchtest du ein bisschen kürzer? Dann auf einmal hat der Kunde das Gefühl, die Entscheidung getroffen zu haben und dann ist es ein viel besseres, wie wenn man so vor vollendete Tatsachen gestellt wird.
Philipp Haug, ich habe jetzt richtig Lust bekommen, wieder zum Friseur zu gehen durch unser Gespräch, für das ich mich herzlich bedanke für Ihre Zeit. Schönen Tag in London.
Vielen lieben Dank nach Berlin. Schönen Tag.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.